Herzlich willkommen zum Podcast der Schauspielbühnen in Stuttgart. Warum das Theater? Mein Name ist Axel Preuß. Ich bin seit 2018 Intendant an den Schauspielbühnen, zu denen die Komödie im Markwart und das alte Schauspielhaus in der Kleinen Königstraße gehört. In lockeren Gesprächen mit Künstlerinnen und Künstlern werfen unsere Podcasts einen spannenden Blick hinter die Kulissen unserer Theater. Lernen Sie dabei die Menschen kennen, die für Sie, unser Publikum, Abend für Abend auf der Bühne stehen. Unser heutiger Gast ist ein Künstler, mit dem ich über Vielseitigkeit sprechen möchte. Denn er arbeitet als Schauspieler, Sprecher für die unterschiedlichsten Sender und Formate, darunter Videospiele, und er ist Kampfchoreograf. Darüber hinaus ist er ein mehrfach ausgezeichneter Tänzer, der sogar Tanzturniere in der Landes- und Oberliga bestritten hat. Freuen Sie sich mit mir auf Stefan Müller-Doriath. Herzlich willkommen, lieber Stefan.
Danke, ich freue mich.
Seit 2006 stehst du immer wieder bei uns auf den Bühnen und zuletzt sah man dich in schwäbischen Stücken wie Extrawurst oder Mama ist die Beste, aber auch als Vicomte de Valverre in Cyrano de Bergerac. Für unsere Inszenierung von Gefährliche Liebschaften, die diese Spielzeit eröffnet hat, und auch für das Theater Trier und dessen Inszenierung von Shakespeare in Love hast du zuletzt Kampfszenen choreografiert.
Genau.
Wie wird man Kampfchoreograf als Schauspieler?
Das hat mich schon tatsächlich lang begleitet jetzt so ein bisschen. Also seit der Schauspielschule eigentlich, wo ich Fechtunterricht hatte, habe dann verschiedene Workshops gemacht und mich in immer mehr Waffen ausbilden lassen. So. Und da hatte ich zum Beispiel... Mein erster Workshop, den ich außerhalb gemacht habe, war bei dem Kampfchoreografen, der für Herr der Ringe, für die Trilogie, die Filme choreografiert hat.
Wow.
Ja, so, das war so ein bisschen so ein Special. Das war faustloser Kampf, haben wir mit dem gemacht. In Hamburg war das.
Und da bist du extra nach Hamburg gereist, um
genau,
bei diesem
genau.
besonderen
da
Kampfchoreografen
genau,
zu lernen?
Ja, genau. Da dachte ich, das kann ich mir nicht entgehen lassen. Ja.
Ach, der hat einen Workshop angeboten und den kannst du dann buchen.
Genau. Und da waren wir mit der Schauspielschule. Die hatten gesucht, wer will da mitmachen, wer will teilnehmen. Und da sind wir zu fünft hingefahren, aus allen Jahrgängen zusammen. So.
Ja. Ach, das kam dann sozusagen auf Initiative der Schauspielschule? Die
genau.
haben das angeboten?
Die haben das angeboten bekommen.
Weil die das super
bekommen.
Fanden, weil sie es... Ah, weil
genau,
sie's
genau. Und dort in Hamburg, da waren dann, ich weiß nicht, 30 Teilnehmer oder so. Mhm. Und das ging dann eben ein Wochenende so.
Ja. Und da hast du dann Blut geleckt?
Ja, so ein bisschen, ja. Und dann habe ich dann weitere Workshops, also beziehungsweise eigentlich ging es noch während der, ich war ja auch schon, eben 2005 war ich auch schon hier bei Tarantinos Tochter und die drei Musketiere und das war mein erstes Stück, in dem ich auf der Bühne gefochten habe. Es war eben auch noch während der Ausbildung so. Und da hat Volker Ullmann die Regie gemacht, der selber auch Kampfchoreograf ist so. Mhm. Und da ging mein Blutlecken eigentlich los. So.
Das heißt, du hast vorher noch gar keine Affinität, keine Beziehung gehabt, so zu kämpfen, Bühnenkämpfen?
Eigentlich gar nicht, nee.
Aber nee, du warst immer schon ein physischer Mensch, weil du hast ja auch getanzt. Und
ja, richtig.
Ne?
Ja,
also
ja,
du hast viel mit dem Körper gearbeitet.
Ja. Aber also tatsächlich so jetzt in Richtung Kampf oder so, so aus Spaß, so was Jungs halt machen, so mit Stöcken mal oder so. Aber jetzt nie, dass ich das mal machen will oder so. Aber es hat einfach Spaß gemacht. So. Und dann habe ich da eben weitergemacht habe dann da auch... so wegen den Kampfsachen auch bei der Society of American Fight Directors dann Workshops gemacht und so.
Bist du dafür extra an die Staaten geflogen?
Nee, das hätte ich tatsächlich gerne gemacht, da hat aber das Geld gefehlt. aber da gab es von Stage Combat Deutschland, das ist auch so eine Vereinigung, gab es auch einen Workshop, der in Freiburg war. Und das ging dann irgendwie 3-4 Tage lang. Und da habe ich mich in Schwert und Schild zertifizieren lassen. So, also im Workshop mit Abschlussprüfung.
Mittlerweile bist du auch an Faustfeuerwaffen zertifiziert.
Ja, genau. Ja,
ich hab, also
ja,
hab, das ich, also war auf Instagram zu sehen.
Ja, also tatsächlich Schusswaffen. Das schreckt zuerst mal viele ab. So,
absolut.
Aber es ist so, weil es war ja jetzt auch die Sache mit Alec Baldwin, mit hier Kamerafrau erschossen und so.
Mhm.
Und,
also Alec Baldwin, berühmter amerikanischer Schauspieler,
der
im Rahmen eines Drehs.
Genau, da gab es einen Unfall.
Beteiligter war einem Unfall, nicht? Der hat ein Requisit abgefeuert, also eine Pistole, die eigentlich ein Requisit war und dann stellte sich raus, die war aber scharf geladen und dadurch ist jemand zu tun.
Genau, also ich weiß auch gar nicht, wie es genau ausgegangen ist, weil es gab auch irgendwie, es war vor Gericht und ich weiß jetzt gar nicht, ist er schuldig oder der Waffenmeister oder müsste ich mich jetzt nochmal belesen, wie das war. So.
Auf jeden Fall ein schrecklicher Vorgang, nicht?
Furchtbar,
wenn man sich das vorstellt,
furchtbar.
So im Rahmen einer Spielszene wird auf einmal tatsächlich, es klingt furchtbar. Auch ein bisschen wie ein Hitchcock, ne?
Ja.
Also ein Requisit
wird
angereicht und es ist eine scharfe Waffe, man denkt, oh mein mein Gott, das ist wie in einem Krimi. Mhm,
krass.
Ja.
Ja. Nee, und deswegen hatte ich dann irgendwie auch so ein bisschen Interesse, weil ich habe auch, ich drehe ja auch hin und wieder und viele Kurzfilme. Und gerade bei den Kurzfilmen, so zum Beispiel von der Filmakademie Ludwigsburg oder so. Und wenn da Sachen sind als Kommissar oder als Auftragskiller oder irgendwie sowas, war oft die Frage, ja, wie halte ich denn jetzt die Waffe, wenn ich da in den Raum reingehe? Ja, mach halt so, dass es cool aussieht.
Ja, aber das ist nicht professionell.
So, und dann habe ich gedacht, nee, irgendwie, ich muss das mal lernen, ich muss mal, und ich will auch sicher sein. Also, wenn ich eine Waffe, auch wenn es ein Requisit ist, in die Hand bekomme, will ich wissen, ist die gefährlich, kann ich damit Schaden einrichten, wie kann ich das überprüfen, ist die geladen, was für Munition ist das und sonst was. Und deswegen habe ich mich tatsächlich da auch ausbilden lassen, habe da auch ein, wie lange ging das, 3-4-Tages-Workshop gemacht, eben in Handfeuerwaffen und auch Sturmgewehren und so. Und das ging auch in so taktische Formationen, also wie stürmt das SEK ein Gebäude oder so.
Das ist ja auch interessant, so. Viele Vorabendserien, total. Viele Filme sind
ja,
Krimis
total,
ja, oder
total.
Spielen in ja, Kreisen der ja, Polizei ja, und dementsprechend ja, braucht man dann einfach ein professionelles
Handling. Ein Umgang damit, genau. Ja. Genau. Also ich war tatsächlich eher überrascht, warum das nicht für Schauspieler, vor allem im Filmbereich, nicht verpflichtend ist.
Ja.
Weil da gibt es echt immer wieder irgendwelche Unfälle oder irgendwas. Und wie gesagt, ich will mich sicher fühlen oder will dann auch, wenn ich ans Set komme, anderen so ein bisschen auch sagen können, du pass auf, so. Nur als Beispiel, und das klingt jetzt auch sehr brutal, es gibt ja oft irgendwelche Szenen, wo jemand dann doch in den Kopf geschossen wird, hingerichtet wird, was gefaked ist mit so einer, mit Blattpatronen und so, im Film.
Ja, also genau. Im Theater haben wir das eigentlich nie.
Nee,
aber,
nee, da gibt es nicht. Nee,
aber im Film, Serie.
So, da oft. Und da zum Beispiel war für mich jetzt interessant, dass eben auch Platzpatronen, da kommt eine Stichflamme raus. Das heißt, wenn da nicht drauf geachtet wird und das heißt, jetzt hebt ihm einfach mal die Pistole an den Kopf und drück ab, ja, Obacht. Also weil da kann echt was passieren, so. Mhm. Auch wenn Fake-Waffen und so. So. Ja. Also das nur so kurz als.
Ein eigenes Feld, aber mit seiner eigenen Gefahrenlage sozusagen.
Genau, genau, genau.
Kommen wir vielleicht auch noch zu, Stichwort Spielen von Polizisten oder Menschen, die Waffen im Alltag mit sich rumtragen. Ja. Du wirst ja in dieser Spielzeit auch noch einen Sergeant der Polizei spielen, den Sergeant Trotter in der Mausefalle. Ja. Kommen wir vielleicht nachher noch zu. Würde noch gerne eine Frage stellen zum Thema Kampfchoreografien. Also Wie entwickelt man eine Kampfchoreografie, dass das nachher wahnsinnig echt und cool und rasant aussieht, dass beispielsweise zwei Menschen mit einem Degen, wie wir es in Gefährliche Liebschaften hatten, kämpfen?
Also auch da, das hat sich irgendwie jetzt so über die Jahre hat sich das bei mir jetzt so ein bisschen entwickelt. Und das kommt tatsächlich auch, kann ich auch nachher noch was dazu sagen, so ein bisschen vom Tänzerischen, so mit den Choreografien. Und da ist bei mir immer das Wichtigste, auch das, was ich jetzt gerade über Waffen gesagt habe, dass es sicher ist. Also, weil es muss sicher sein, es muss gerade Cyrano oder Gefährliche Liebschaften, es wurde 40 Mal gespielt am Stück. Das muss sicher sein, da darf sich keiner verletzen. So.
Und trotzdem muss es echt aussehen.
Und es muss echt aussehen, sein, ne? Und möglichst atemberaubend eben für die Zuschauer.
Ja.
So.
Ja, ja.
Also und da setze ich mich hin und überlege. Ich gucke dann auch manchmal in historischen Filmen nochmal, was haben die da für Moves, was haben die da Cooles
die drin. Bewegungen,
oder auch was für Kombinationen so. Genau, und dann überlege ich und dann entwickle ich auch oft mit den Darstellern so.
Also anhand ihrer körperlichen Fähigkeiten, sozusagen unter eigenen Voraussetzungen wahrscheinlich, ne?
Ja.
Weil nicht jeder gleich gut ist im Fechten.
Genau,
ne?
Genau das, ja. Oder dann so überraschend ist einer doch, so wie jetzt Benedikt Häfner, der jetzt hier mitgespielt hat, der früher irgendwie Leistungsturner war, der und den kannte ich vorher nur so als Kollegen und so, aber wenn man dann in so eine Arbeit geht, so, boah, der kann sich wahnsinnig gut bewegen und hat da eben auch Bewegungsabläufe drin, da kann man viel mehr machen, als man eigentlich dachte. So ist dann auch spannend. So. Ja.
Benedikt Häfner, der jetzt mit dir auch zusammen in Ein Mann mit Charakter auf der Bühne
genau.
der Komödie im Marquardt steht.
Genau. Ja.
Ne? Ein Kollege, der uns auch bei den Proben damit überrascht hat, dass er auf den Händen laufen kann.
Ja, genau.
So, verborgene, vielseitige Talente. Du hast eben schon das Tanzen erwähnt im Zusammenhang mit der choreografischen, also kampfchoreografischen Arbeit. Wie bist denn du zum Tanzen gekommen als junger Mann und wann hast du damit angefangen?
Ja, also das war so ein bisschen der Klassiker. Da war irgendwie die ganze Klasse eben Tanzkurs angemeldet und da bin ich halt mitgegangen. Und das war auch so mit, 14, sage ich jetzt mal. Und das war dann auch so ein bisschen, ja, der erste Anknüpfpunkt mit Mädels und mal gucken so. Und da bin ich tatsächlich dann auch irgendwie hängen geblieben. Also habe ich einen Grundkurs gemacht hier in Stuttgart am Hauptbahnhof in der Tanzschule Burger Schäfer. So, kurz Werbung.
Gibt es die noch?
Ja, die gibt es noch, ja.
Tatsächlich?
Ja, ja, ja. 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 Und genau, Grundkurs gemacht und dann irgendwie so mit ein paar Kumpels, ach komm, wir machen weiter und so. Und dann kam der Besitzer der Tanzschule und hat gesagt, du, wir haben eine Formation, willst du nicht, du hast Talent, willst du nicht da mitmachen? So, wir machen richtig mit Choreografien und allem drum und dran und so. Und das fand ich total toll, weil da wurden dann aus unserem Kurs nur zwei ausgewählt, wow. So quasi so. Und dann habe ich quasi alle Kurse dann auch gemacht, die es gibt, also den F-Kurs und Gold, Silber, Gold, Goldstar und dann ein bisschen Tanzkreis rein und so. Und bin dann tatsächlich in der Formation und
da haben Turniere getanzt.
Genau, ne? haben wir Turniere getanzt, ja. Also am Anfang sind wir so aufgetreten bei Abschlussbällen und so oder internen Feiern oder bei Geburtstagen jetzt. So wenn einer aus der Formation mal Geburtstag hat, so war auch immer ein totales Highlight dann. So, ja. Genau, und dann Turniere haben wir mit Landesliga angefangen und dann irgendwann Oberliga. So.
Und waren das immer Choreografien im Ensemble oder waren das auch Partnerszenen?
Nee, also die Turniere, die ich jetzt gemacht habe, das waren eigentlich immer Formationen. Also es war Lateinformation, das heißt immer 8 Paare,
wow.
Die eben ja, Rumba, Cha-Cha, Salsa, alles Mögliche in einem ungefähr 5 Minuten langen Stück zu einem Thema. Wir haben Michael Jackson und Madonna gemacht. Wir hatten zu Dirty Dancing mit Hebefigur und alles. Und da kommt es dann eben auch drauf an, wer steht wie im Raum, was bildest du für Ketten, was für Verreihungen, was für Umdrehungen und sonst was. Also nicht nur das reine Tanzen und ich mache die Schritte und die Figuren, sondern auf die Formation gesehen. Mhm. So.
Ja. Und diese Form von Bewegung, die kannst du zum Teil dann auch auf die Kampfchoreografien adaptieren oder so eine Form von Körperlichkeit,
ja, wahrscheinlich. Genau,
auch Geschmeidigkeit,
ja, genau, man braucht. Ne? Ja, genau. Und auch so ein bisschen so dieses Verständnis für den Raum, so irgendwie so ein bisschen so, ja.
Was ich ja so interessant finde, also neben den Fähigkeiten von Tänzerinnen und Tänzern, auf der einen Seite so der persönlichen Fähigkeit, aber dann auch dieser Ensemblefähigkeit, sowas dann auch quasi wie Synchronschwimmen so abgestimmt zu machen, ist irgendwie diese permanent ostentativ gezeigte gute Laune. Und ich frage mich, habe ich gefragt.
Das ist sehr anstrengend.
Das ist anstrengend, oder?
Ja, das ist anstrengend, ja.
Weil ihr müsst ja immer gute Laune. Auch selbst wenn es mal schief geht und man wird nur Fünfter, muss man trotzdem mit guter Laune tanzen. Ne?
Ja, vor allem auch während der Zeit, eben wenn du auf der Fläche bist. Und du wirst ja bewertet von der Jury, irgendwie 5 Köpfe oder so, die sich zu allen Ausdrücken und Figuren und sonst was Notizen machen. So. Und am Anfang, da hat man schon Muskelkater im Gesicht. Also ein bisschen.
Ja, du kannst ja auch nicht immer Erster werden und natürlich lachen. Das heißt, es ist immer auch ein gespieltes Lachen.
Ja,
ne?
Ja. Und eben auch auf die Musik. Und also ich weiß noch.
Du musst auf die Musik lächeln?
Ja, auf die Musik lächeln. Und wir hatten ganz oft dieses, man sieht mich jetzt nicht, aber dieses Ta, Ta, Ta.
Das habt ihr geprobt.
Das haben wir geprobt und das mussten wir auch machen, dass das so Akzente setzt, die man sieht, auch auf die Entfernung oder eben dieses Lächeln. Was ich aber tatsächlich das Schlimmste fand, was sowas angeht, wir mussten uns ja alle immer die Haare färben, weil in der Formation, es müssen ja alle eigentlich gleich aussehen, auch wenn unterschiedlich groß und so. Das heißt, wir haben uns jedes Mal am Turnier alle die Haare schwarz angemalt.
Nein.
Ja. Und zwischenzeitlich tatsächlich mit Schuhcreme. weil das super gehalten hat. Und die Haare, die musste bombenfest sein bei den ganzen schnellen Kopfbewegungen und Drehungen und sonst was. Ja, das war ein Spaß.
Also ich werde jetzt das nächste Mal Formationstanz noch ganz anders
gucken. Da wirst du nochmal drauf gucken.
Ja, weil mir gar nicht klar war, dass ihr auch sozusagen Akzentlächeln macht
gewissermaßen. Ja, doch.
Ja, macht ihr.
Ja, wirklich.
Und das wird dann richtig geprobt, ne?
Also am Anfang eben die Schritte und wer sich wie bewegt, weil es bewegen sich ja alle anders dann auch im Raum. Die einen müssen größere Schritte machen, um ans andere Ende zu kommen. Die einen machen es auf der Stelle, dass sich dann aus einem V eine lange Reihe ergibt oder irgendwie so. Und dann irgendwann kommt dann halt dieser Ausdruck dazu.
Faszinierend. Genau, und ist dieser Ausdruck, wenn man sich den so abringen muss, weil man hat ja auch nicht jeden Tag einen guten Tag, also man selber ja auch nicht, ist das die Vorstufe gewesen zum Schauspielen?
Nee, tatsächlich ging bei mir das mit Schauspiel schon früher los. Da kam das Tanzen dann eher so dazwischen. Aber da ist eher interessant, ich weiß noch, wo ich auf der Schauspielschule, da hieß es, geh doch einfach mal über die Bühne und zeig mal. Und da habe ich das sehr tänzerisch gemacht. Und ich glaube, der Schauspiellehrer, der hat sich gedacht, oh Gott, ob wir aus dem einen Schauspieler machen können, keine Ahnung.
Ab wann hast du dich denn für Schauspiel interessiert, bin das? Weil mit dem Tanzen hast du ja auch als Jugendlicher
schon angefangen. Ja, aber mit Schauspiel tatsächlich schon früher. Also ich war schon, sobald es ging, ab der zweiten Klasse in der Theater AG. Und irgendwie ging das da schon los. Und dann auch durchgehend bis zum Abi Theater AG gemacht. Und ich habe dann auch noch so ein geheimes Talent. Ich habe gezaubert und habe Luftballontiere gemacht und sonst was. Ach, und bin damit auch irgendwie aufgetreten bei, mein Vater hat lange im Orchester gespielt. Da gab es immer so Weihnachtsfeier und sonst was. Und da war ich dann immer so ein Special Act, der Kleine, der zaubern kann. So. Und ich habe dann immer meinen Bruder verschwinden lassen hinter einem Tuch und habe Kartentricks gemacht.
Wie groß war dein Bruder zu dem
Zeitpunkt? Der ist kleiner als ich. Hat auch nicht immer geklappt, aber die Ambition war groß. So. Also deswegen so auf der Bühne und so war ich vorher tatsächlich schon auch. Also schon so mit 10 oder so.
Was war denn deine erste große Rolle? Weißt du das noch als Kind?
Oh Gott, ja, das war sogar noch früher, weil das meine Eltern mir immer erzählt haben. Da habe ich den dicken Mann gespielt und ich war nicht dick.
Das muss ich auch dazu sagen. Du bist auch heute nicht dick, kann ich dir. Also alle, die dich von der Bühne kennen, wissen, du bist sehr sportlich.
Ja, aber da war, und das war ausgestopft mit Kissen, das war im Kindergarten noch. Da habe ich den dicken Mann gespielt in der Aufführung. Das war so meine erste Rolle eigentlich.
Mit einem Sofakissen als Vaton und
ein T-Shirt. Genau, das, ja, unter einem Mantel, unter einem Trenchcoat.
Genau. Das ist ja süß. Und da hast du aber gar keine Erinnerung mehr dran, weil es so lange her ist.
Nee, aber tatsächlich viele davon? Fotos davon. Ja. Obwohl es ja damals jetzt auch noch nicht so viel gab, aber also meine Eltern haben da recht viele Fotos immer gemacht.
Ach toll.
Von solchen Sachen. Ja.
Das heißt,
zeige ich dir mal.
Ja, sehr gerne. Ja. Schade, dass wir jetzt nicht in einem Sendeformat mit Bild sind.
Ja, das nächste Mal.
Das wiederholen wir dann. Und deine Eltern sind selber künstlerisch interessiert und begabt, höre ich daraus?
Also interessiert ja, begabt nein.
Und dein Vater das Orchester gespielt hat?
Ja gut, okay, ja, das ja, aber also sonst bin ich der Einzige, der einen künstlerischen Beruf hat in der ganzen Großfamilie. Also mein Vater war, der ist leider jetzt verstorben, Gott hab ihn selig, der war Ingenieur für Brückenbau. Und hat hier im Umkreis Stuttgart ganz viele Brücken entworfen und überprüft. Und
gibt es noch Müller-Doriath-Brücken, über die man rüberrauscht als Fahrrad- oder Autofahrer?
Also zum Beispiel war er beteiligt am Engelberg-Tunnel, das weiß ich, hier Leonberg. Ja. Dann hat er Richtung, also es waren, um es kurz zu machen, es waren Hunderte und als Kind war es immer ein bisschen nervig, weil immer, wenn wir irgendwo hin sind, Oma besuchen, ja, dann müssen wir aber schnell noch am Bauwerk 207 vorbei. Dann ist er raus und hat Kontrolle mit dem Meterstab und wir mussten warten und so. War es eher nervig so. Aber es gibt viele Sachen, die er hier gemacht hat. So. Er war dann jetzt aber auch schon seit 20 Jahren in Rente. Also so, das hat schon lange jemand anders übernommen. Ja. So. Also aber falls was ist, wir sind nicht schuld.
Ihr seid nicht schuld. Ja. Aber ihr seid richtige Stuttgarter. Du bist ja auch ein richtig Stuttgart-Geborener.
Genau, ja. Ja, also mein Vater ist in Leipzig geboren, ist dann aber mit seinem dritten Lebensjahr hier in Süden gekommen, war dann kurz in der Schweiz und so und ist aber also mit meiner Mutter verheiratet und seit 1980 in Stuttgart zusammen in einer Wohnung wohnen.
Und kurz danach bist du ja auch zur Welt gekommen.
Genau, und ich bin da auch aufgewachsen und ich war dann da auch sogar noch während meiner Ausbildung dann.
Wo bist du in Stuttgart aufgewachsen?
In Möhringen oben.
In Möhringen?
In Möhringen, direkt neben den Musicals. Ich habe als Kind noch mitgekriegt, wo da eigentlich noch Feld war von den Musicals. Und dann auf einmal Baustelle und auf einmal und keine Parkplätze mehr und alles. So, ja, alles mitgekriegt.
Und dann hast du das finde ich ja wirklich faszinierend, als kleiner Steppke deinen Bruder verschwinden lassen.
Ich muss immer fragen, was er so im Nachhinein davon hält, weil er musste auch, oder auch wo ich so diese Luftballontiere geknotet habe und so, musste er immer die Luftballons aufpusten und so. Und ich war dann immer so, eigentlich im Mittelpunkt, er war immer so Beiwerk. Ich weiß gar nicht, was er davon hält, aber er musste das halt machen. So,
Pflegst du diese verborgene Facette deines vielseitigen Können und Schaffens?
Also so zaubern tatsächlich hin und wieder, gerade so Kartentricks, das sind jetzt nicht mehr so die großen Tricks, aber so Kneipengags, wenn man halt mit Karten spielt, kann ich mal schnell eine Karte verschwinden lassen oder kann falsch mischen oder so solche Sachen, das ja, oder mit Streichhölzern oder einem Fingerhut oder eine Münze verschwinden lassen, so, das ist schon immer wieder so. Und tatsächlich das mit dem Luftballontiere, da wurde ich jetzt an Weihnachten erst von meinen Neffen gebeten, so, wir haben gehört, du kannst das und es ist so toll und wir waren da bei einem Clown. Und kannst du nicht auch an Weihnachten so, okay, habe ich mir Luftballons bestellt und jetzt an Weihnachten nochmal Hunde und Katzen
Gebastelt und
gebastelt?
verschwinden
Ja,
lassen?
nee, also vor allem aus Luftballons eben geformt.
Ah ja,
Also
okay.
sind diese.
Ja.
Ja.
Macht natürlich große Freude in der Familie, immer
Ja, vor
wie
allem für die Kleinen dann
für
so.
die Kleinen, ne? Also neben dem jetzt entdeckten oder zumindest für mich neuen Talent des Zauberns, arbeitest du ja auch sehr viel als Sprecher. Das ist eine weitere Facette von dir.
Ja, genau.
Du hast für Arte gesprochen, für SWR sprichst du, du machst Film und auch Internetfilme, Kurzfilme, Serien, ne?
Genau.
Du hast aber auch, was ich besonders fand, weil es für mich so ein Terrain ist, das ich gar nicht kenne, du hast Animes gesprochen. Was sind Animes?
Also Animes sind eigentlich Zeichentrickfilme, die jetzt, ich sag mal so grob, oh Gott, da werde ich jetzt wahrscheinlich viel Kritik bekommen, aber die so aus Japan und aus dem asiatischen Raum rüberkommen. Also so, es ist ein bisschen dieses Manga, soweit ich weiß, aber Manga nur so ein Teil davon, aber es sind im weitesten Sinne Zeichentrickfilme, eben aus dem japanischen
In einem
Raum.
ganz
So.
bestimmten Stil, ne?
Ja,
Ja,
genau, das ist
ja.
so ein eigener Stil und auch so für Europäer ein bisschen überdreht. Es hat aber eine wahnsinnig große Community.
Ja, es ist ein
So
Riesenmarkt mittlerweile.
unfassbar,
Ja.
unfassbar. Also da war ich ein bisschen
Gibt
überrascht.
es auch eigene
So
Sender, habe ich gelesen, ne?
eigene
Die das
Sender
nur noch das zeigen.
und ich war ja jetzt auf der Animagic jetzt in
Warst du als
Mannheim.
Ehrengast
Da war ich als
eingeladen, ne? Was
Ehrengast,
ist die
genau.
Animagic für uns Laien?
Also das ist eine Messe, bei der alle Publisher, also die Inhaber dieser Firmen, die diese Serien und Filme rausbringen, veröffentlichen und verkaufen und dafür werben. So. Und da sind Tausende an Leuten da, die dann auch als Cosplayer, also verkleidet, in ihren Lieblingscharakteren dann kommen und Autogramme wollen und so. Und Wahnsinn.
Ist das ein anderes Sprechen, als wenn du beispielsweise eine
Auf jeden
Arte-Dokumentation
Fall,
als
ja. Ja,
Natur-Voice-Over-Sprecher begleitest?
Also Voiceover ist ja mal sehr gesetzt und
Seriös, ne?
ja,
So.
sehr seriös
Also.
und eben auf die Fakten bezogen und sonst was und so. Und ich mache ja sonst auch viel Synchron, aber auch da gibt es einen Unterschied zu Animes. So, es gibt zum Beispiel dieses typische Erschrecken in Animes, wenn es Figuren machen. Das ist immer, das ist jetzt nur so ein Beispiel, so ein Ein- und Ausatmen. Das ist immer so ein Also es ist immer so hin und her, wo halt im normalen Film oder sowas, wenn jemand erschrickt, so ein Geräusch dann eher ist. So. Es ist total witzig, aber das ist so ein typisches Ding, was ich mir für Animes dann extra auch von den Regisseuren dann so, nee, das geht. Okay, alles klar. So, ja. Nee, und es macht auch wahnsinnig Spaß,
Ja.
diese Animes. Ich mache da ein paar Serien, die jetzt auch immer wieder fortlaufen und jetzt schon von einer, die heißt Danmachi, habe ich jetzt irgendwie 5 Staffeln gemacht
Ja,
und
Wahnsinn.
davon gab es eine Kinoauskopplung und noch Specials
Und da hast du
dazu
auch
und
den
so.
Kinofilm, den Charakter gesprochen.
Genau.
Und ist da, was für ein Charakter ist das?
Da spreche ich den Hermes. Also dieser Anime, der spielt jetzt so in der Welt der Götter und die passen so ein bisschen auf diese Abenteurer auf, die sich durch Dungeons durchkämpfen, also durch irgendwelche Höhlensysteme in Familie, das ist wahnsinnig kompliziert. Ich habe das am Anfang auch nicht gefühlt. Aber die sich in Familias sind die organisiert wie so Gangs und die müssen da irgendwelche Monster bekämpfen
Verstehe.
und die werden eben überwacht von den Göttern so ein bisschen. Und der Hermes ist so ein bisschen so ein Schlitzohr, der sich immer einmischt und auch so ein bisschen anstachelt
Das ist ja
und
eigentlich der
so.
Götterbote,
Ja,
ne? Bist du
ja,
das
ja.
auch? Hast du da auch so Flügel an den Füßen?
Nee, das nicht.
Also deine
Gut,
Figur, du ja nicht, ne?
nee,
Du
nein,
trägst ja
ich
Sneaker.
nee, also es hat schon Parallelen dazu,
Okay.
aber er tritt jetzt vor allem dann in der menschlichen Gestalt auf, ganz normal so. Aber jeder Charakter kennt den und weiß, oh nee, der ist wieder da und oh, jetzt gibt's wieder Stress.
Und abgesehen
So.
davon, dass der anders sozusagen ein Erschreckenslaut von sich gibt als eine gespielte Figur oder, ne, hat die Stimme Oder gibst du deiner Stimme dann einen charakteristischen Klang für diesen Anime-Charakter oder sprichst du wirklich mit deiner Stefan Müller-Doriath-Stimme?
Nee, also gar nicht jetzt auf Animes generell, sondern schon auf die Figur bezogen. Da hat jede Figur eine andere Stimme, sage ich jetzt mal. Also der Hermes jetzt zum Beispiel, den spreche ich deutlich höher, als ich normal spreche. So. Und ich habe auch für Sendung mit der Maus, Totes Tier gesprochen. Da sind es andere Charaktere. Da war ich der Axel übrigens in Totes Tier, der Nachbar ist und der hat immer so ein bisschen rotzig und der spricht auch mit der tieferen Stimme. So.
Wie spricht der Axel in der Sesamstraße?
Der ist so, was, Fußball? Fußball, das soll ein Fußball sein? Ja, alles klar, da lass mich mal ran hier. Und im Gegensatz zu dem ist der Hermes eher so, da schauen wir mal, was wir da machen können, okay. So, ja. Also schon so ein Unterschied. So. Ja. Aber das ist, sobald ich das Bild sehe oder jetzt auch neuen Charakter, ja. So, es sind ja auch nicht alles auf Serien angelegt, es sind ja auch vieles einzelne Filme, wo man sich dann erst so ein bisschen reinfinden muss.
Ne? Genau. Und wie ist es mit Videospielen? Ich habe gelesen, du hast ja auch eine sehr bekannte Videospiele, da Charaktere eingesprochen, also Videospiele.
Genau.
Das, was meine Generation da noch kennengelernt hat, das ist ja so Pac-Man, das hatte ja nichts mit dem zu tun, was so heute Videospiele, das sind dann richtige Charaktere in erzählten Geschichten sozusagen.
Genau.
Und die sich in diesen quasi realistischen Welten ja bewegen.
Genau.
Ja. Und da hast du bei Call of Duty zum Beispiel.
In Call of Duty habe ich einen so einen Hauptcharakter in so einem Update. Ich habe Call of Duty tatsächlich nie gespielt. Ich spiele gern hin und wieder so auch Ballerspiele und so.
Okay, ich kenne mich da gar nicht aus. Das ist
doch,
das Terrain meines Sohnes.
Ja. aber sonst ist Call of Duty so ein bisschen an mir vorbeigegangen. Und aber trotzdem, und dafür habe ich mir dann extra gekauft, nachdem ich diesen Charakter gesprochen habe, weil es schon witzig ist, wenn man dann den spielt aus der Sicht des Charakters und seine Stimme dazu hört.
Ist das nicht merkwürdig, wenn du den Charakter spielst und du hörst deine eigene Stimme? Oder ist deine Stimme auch wieder verfremdet?
Nee, die ist nicht verfremdet.
Nein, da bist du Stefan Müller-Doriath-Stimme.
So ein bisschen. Also der war so ein bisschen, ich habe den Charakter gesehen, der hat Rasta-Zöpfe und ist mit Kriegsbemalung. Den habe ich auch ein bisschen anders gesprochen, als ich jetzt so rede. Aber ich finde es total witzig. So wenn du dann so aus dem Lautsprecher hörst. So,
deine eigene Stimme.
Die eigene Stimme.
Ja. Ich hatte auch ein Exempel davon mal gehört und dachte so, wow, das hätte ich gar nicht mit dir in Verbindung gebracht, wenn man dich persönlich kennt oder als Bühnenschauspieler
kennt. Aber danke, das nehme ich als Kompliment.
Ja, absolut. Nein, das ist ja interessant. Also, weil das ist ja auch so eine andere Welt, auch wenn das so realistische Animationen sind, aber es ist ja trotzdem eine ganz andere Welt, in der Fähigkeiten dann vorherrschen und, sagen wir mal, Umgangsformen miteinander gepflegt werden, die ich eigentlich im richtigen Leben nicht erleben möchte.
Ja, richtig.
So.
Ja.
Na, also von daher, wenn man deine Homepage aufruft,
ui, okay,
dann wird man dort mit einem Zitat begrüßt.
Mhm. Ja.
Das weißt du, ne?
Das habe ich da mit Absicht auch drauf gemacht.
Also
das habe ich da auch schon lang draufstehen.
Ja. Hast du es im Kopf oder soll ich
es? Sagst du gern, dann kannst du dich korrigieren.
Also man wird dort mit dem Zitat begrüßt von einem britischen Schauspieler, nämlich Ralph Richardson.
Genau.
Und der hat gesagt, Schauspielerei ist die Kunst, das Publikum am Husten zu hindern.
Genau, ja.
Ich fand dieses Zitat von diesem Richardson very British.
Ja, ja.
Ich fand es auch witzig. Ja.
Jetzt man kommt das Aber.
Ja, weil man... Ja, es gibt natürlich ein kleines Aber, weil wenn man ein bisschen humorlos oder ketzerisch auf dieses Zitat guckt, könnte man sagen, naja, das, was du da machst, kann auch ein Hustenbonbon.
Oh, okay. Ja, siehst du, in so eine Richtung habe ich noch gar nicht gedacht. Aha. Und okay, aber so ist es natürlich nicht gemeint.
Das habe ich mir gedacht. Was bedeutet dir das Schauspiel und warum hast du dieses Zitat für dich gewählt?
Ich finde tatsächlich, also das zu erreichen, und das kennen wir ja so unter den Kollegen total oft, dass Leute im Zuschauerraum husten. Wenn man es jetzt wirklich schafft, dass die Leute, dass das Publikum so gefesselt ist, sei es in einer Komödie oder in einer Tragödie oder was auch immer, dass es da gar nicht mehr drauf achtet. Es gibt so ein Phänomen, was wir auch so unter Kollegen feststellen, sobald einer im Zuschauerraum anfängt zu husten, müssen auf einmal auch noch 3-4 andere auch noch husten und es zieht sich dann so durch den ganzen Raum und so.
Oder wenn eine E-Zigarette, die definitiv nicht gesundheitsschädlich ist,
geht auch Husten los.
Weil die benutzen wir ja jetzt mittlerweile immer, E-Zigaretten, weil das sind Requisiten, die kann man wieder benutzen und die dampfen dann aber trotzdem und simulieren das Rauchen und trotzdem
geht's los,
durch die Reihen. Das Husten los, als wenn dort eine echte Nikotinzigarette verbrannt werden würde.
Ja.
Ne?
Ja. Ja. Naja, und also so gesehen, wenn jetzt die Leute gar nicht mehr darauf achten, wer hustet um mich rum und mit sich selber beschäftigt sind, dann finde ich, ist das irgendwie das, weiß ich nicht, das größte Ziel fast, das ich haben kann. Also wenn jemand so in der Geschichte drin ist oder auch aufs Lachen bezogen. Ich finde auch so bei den Komödien, die wir auch zusammen machen, wenn die Leute so aus dem Lachen gar nicht mehr rauskommen und eher Angst haben, ich lache gerade zu viel, ich verpasse schon das Nächste, ich muss mich wieder ein bisschen und dadurch die Spannung steigt, das finde ich mega. Jetzt sage ich dieses Modewort mega. Ja, aber das ist so.
Es ist die Fesselung des Publikums, das, was dich auch an dem Beruf fasziniert? Oder was hat dich zum Schauspiel gebracht? Am Bühnenberuf. Du bist ja sehr viel, also wir sprechen ja eben auch über vielseitige Talente und Vielseitigkeit.
Ja.
Aber wenn wir jetzt über das Schauspielen sprechen, weil du vorhin auch sagtest, das Schauspielen sei das Erste gewesen und die erste künstlerische Erinnerung in Form eines Fotos deiner Eltern ist eben der kleine Stefan, wie er auf der Bühne steht und den dicken Mann den spielt.
Also das sind bei mir irgendwie ganz viele Sachen irgendwie so. Also dieses, also was ich an Theater sehr mag, jetzt so auch im Vergleich zu Film, ist ja auch nochmal was anderes. Aber du kriegst direkt die Reaktion, du kriegst direkt ein Feedback, du bist an den Zuschauern dran. Ich finde auch immer dieser Dialog mit den Zuschauern, das merke ich jetzt auch bei uns, bei einem Mann mit Charakter, es ist alles immer mit einem Ohr an den Zuschauern dran, dass man nicht in Lacher reingeht, dass man die so mitzieht, dass das so ein Zwiegespräch ist zwischen den Schauspielern auf der Bühne und den Zuschauern. So.
Das ist, finde ich, ja auch eine Besonderheit des Spielens von guten Komödien, gut im Sinne von, dass sie das Publikum erreichen und das erreichen auch beim Publikum, wofür Komödien geschrieben worden sind, nämlich dass Menschen eine gute Zeit haben, dass sie lachen können, dass sie sich freuen können, dass sie mit der Geschichte mitgehen und gleichzeitig sich an der Not, in die Figuren hineinstolpern, so erfreuen können, dass es für sie lustig ist, während es meistens für die Figuren auf der Bühne gar nicht so witzig ist. Aber das ist ja genau das Prinzip einer guten Komödie. Und das Besondere eben an den Komödien ist, dass tatsächlich die Reaktionen ja viel intensiver sind. Nicht beim Schauspiel, beim Drama, bei der Tragödie, dann wird ja eher geschwiegen im Parkett und man ist so dran und man leidet vielleicht, wenn es einen berührt, still mit. Aber man gibt ja sozusagen dieser Anteilnahme im Drama keinen akustischen Widerhall.
Und was manchmal auch komisch ist,
Es ist komisch für dich, wenn man manchmal, wenn man tragische Vorgänge spielt oder traurige Vorgänge, keine Reaktion hörbar vernimmt?
Ich glaube, das ist so von Vorstellung zu Vorstellung so ein bisschen abhängig. So, weil eigentlich ist es da dann ja auch so, da finde ich es dann gut, wenn die Leute so dran sind, dass diese typische, man hört die Nadel fallen, das finde ich gut, weil dann ist das Ziel eigentlich erreicht dann dafür. Ja, so. Und manchmal kommt man ja trotzdem dann in sowas so, was ist denn los? Sind die überhaupt dabei oder denken die an was ganz anderes oder irgendwie so? Das sind aber so Gedanken, die dann irgendwie so manchmal im Ensuite-Spielen dann kommen, wenn man 30 Vorstellungen schon gespielt hat und man denkt, ich könnte noch ein Schräubchen mehr und hey, funktioniert das überhaupt oder nicht? Und dann kriegst du in Tragödien manchmal gar nicht so das direkte Feedback. So ist ein bisschen komisch. Das ist in der Komödie einfacher, da weiß ich, okay, das war jetzt ein richtig guter Gag, der hat richtig gut funktioniert. Jetzt muss ich eher kurz eine Pause machen, bis ich weiter spreche, bis sich das Publikum wieder beruhigt hat. So.
Es ist ein anderes Miteinander-Spiel.
Ja, ist was anderes.
Und man kann, glaube ich, Komödie ohne die Reaktion des Publikums auch fast nicht spielen, während man die Tragödie ohne Reaktion des Publikums, es muss da sein und aufmerksam, aber es muss nicht hörbar reagieren.
So ist es.
Sehr gut spielen, also viel besser spielen kann. Das ist, oder? Das ist
Also ich wüsste jetzt auch gar nicht, wie Zuschauer reagieren sollten bei Tragödien.
Bei Schiller haben sie noch die Taschentücher rausgerissen irgendwie, oder sich an den Haaren gezogen und sich auf den Boden geworfen.
Ja.
vor lauter Bewegung, Rührung und Anteilnahme am Bühnengeschehen. Aber das ist natürlich in Zeiten, wo es viel drastischere Darstellungen in Film und Fernsehen gibt, glaube ich, heute auch ein bisschen auch anders, ohne da eine verkürzte Interpretation zu geben. Aber das ist, da ist das Rezeptionsverhalten heute, glaube ich, schon ganz anders. Also wenn man da liest, nicht, wie die ersten Schiller-Stücke in Mannheim und so weiter aufgenommen worden sind. Und das waren Tragödien, das kann man sich heute gar nicht vorstellen. Oder auch bei Shakespeare ging das ja zu, im wahrsten Sinne des Wortes, wie auf dem Jahrmarkt.
Ja, ja.
Es war laut, die Leute haben mitgesprochen. Ich habe das übrigens schon in Ländern, nicht hier im westeuropäischen, aber im anderen Kulturkreis schon erlebt, dass da auch anders reagiert wird, also da auch anders umgegangen wird. Das fand ich auch hochinteressant und bemerkenswert, also dass das auch sozusagen eine Kulturtechnik ist, die regional logischerweise dann differiert. Aber Stichwort Komödie, im Moment, du sagtest es bereits, ein Mann mit Charakter, da atmet und spielt ihr sehr mit dem Publikum, weil die Stimmung meistens ziemlich hoch und groß ist. Ne? Ja. Was für eine Figur spielst du denn in einem Mann mit Charakter?
Ich spiele den Finanzbeamten, also vom Finanzamt, den Felix Teufel, der jetzt so reinkommt und der Freund der Bäckerstochter ist.
Also, ein Mann mit Charakter ist eigentlich ein Konditormeister in Stuttgart.
Genau.
Und der hat eine Tochter.
Genau, und der hat eine
Freundin.
So, genau. Ja. Und die hat einen Freund, der kommt da rein. Und eigentlich ist er jetzt von dem Vater nicht so gewollt, weil der Vater ja eigentlich nach einem Nachfolger sucht für seinen Traditionsbetrieb. Eben Bäckerei, Konditorei. So, und da soll jetzt eben auf einmal dieser Finanzteufel, wie er genannt wird, da jetzt reinkommen und ist natürlich vom Vater jetzt nicht so gern gesehen. So, und jetzt, ich hoffe, ich spoiler nicht zu viel.
Nein.
Nee, okay.
Wir kommen gleich zu dem Stück, wo du nichts spoilern darfst, aber bei der Komödie darfst du alles spoilern. Okay.
jetzt kommt eigentlich recht schnell raus, zumindest fürs Publikum, dass der nicht nur Finanzbeamter ist, sondern eigentlich auch ausgebildeter Bäcker und Konditor.
Ja.
So, dadurch, dass der Andreas Hinzpeter, der eben der Bäcker ist, der Konditor, aber nie ausreden lässt, kommt es eben im ganzen Stück eigentlich nicht dazu, dass der das erfährt und es doch der ideale Schwiegersohn wäre, der dann auch später den Betrieb übernehmen kann. Und so zieht sich das eben so das ganze Stück, bis er am Schluss endlich auf den Trichter kommt. So, okay, alles klar, das wäre jetzt die Lösung.
Ja, der Mann mit Charakter hat ja den nicht seltenen Wesenszug, andere Leute nicht ausreden lassen zu können.
Genau.
Sich gleichzeitig aber permanent darüber mokiert, wenn er unterbrochen wird.
Ja, genau. Ja.
Nicht? Also ich finde sowieso, dass gute Komödien ja immer sehr nah an der Realität sind und wir als Zuschauerinnen und Zuschauer da so uns unmittelbar mit verbinden können. Man denkt, kenne ich. Ja, kenne ich auch aus meiner Familie, das kenne ich aus dem Freundeskreis. Ja. Diese Leute trifft man in der U-Bahn, im Betrieb.
Ja, genau.
Überall sieht man sie und erlebt sie. Und eine andere Besonderheit, finde ich, von diesen Komödien ist, weil du sagtest gerade Spoiler-Alarm. Im Gegensatz zu dem Krimi, den du demnächst spielst, wo tatsächlich das Verraten der Auflösung und des Inhaltes in einem engeren Sinne tatsächlich einem die Freude rauben würde, am Zusehen ist das bei der Komödie, finde ich, nicht anders. Der Fall.
Ja, genau. Es liegt eigentlich alles auf dem Tisch und die Frage ist nur, wie kommt's raus und wann kapiert das endlich?
Ja, so, und wie wird's gemacht? Ja. Das finde ich eigentlich, weil letztendlich die meisten Komödien, egal ob im Film, im Fernsehen oder auf dem Theater, weißt du wie die ausgehen.
Ja, klar.
Ja,
ja.
So, das Paar kriegt sich immer, egal.
Ja, genau.
Ja, sie kriegen sich immer. Und Probleme werden immer gelöst, auf irgendeine Art und Weise. Ja. Die Frage ist ja eher deswegen nicht das Was, sondern Wie.
Ja, richtig.
Ne?
Ja.
Und wenn das Wie gut gemacht ist, das finde ich eben auch so interessant. Ich glaube, ein Krimi sich zweimal anzugucken, da muss dann schon viel Zeit dazwischen liegen.
Ja, so ist es ja auch. Ne? Ja, eben. Ja, auch bei Filmen, bei ganz vielen Filmen, also wo es eben darum geht, bei Thriller oder Krimis. Ja.
Wenn eine gute Komödie, kannst du dir auch für meinen Geschmack locker zweimal in zwei Wochen angucken. Man sagt, das hat der so lustig gespielt oder der Vorgang ist so gut.
Ne? Ja.
anderes Lieblingsbeispiel, also das gilt fürs Theater, das gilt aber auch für Filme. Also ich mag Peter Sellers gern, weil ja, du erinnerst ja, dich, wir sprachen ja, noch über den. Ja. Der spielt bestimmte Vorgänge einfach so witzig, die kann ich mir zehnmal nacheinander über die Wiederholungsfunktion auch als DVD angucken. Weil es einfach so sensationell komisch ist. Und du weißt jedes Mal, es geht schief. Aber wie geht's schief? Das ist wirklich großartig, finde ich. Und das liebe ich sehr an der Komödie tatsächlich, dass es immer um das Wie geht. Also auch um eure Fähigkeiten als Schauspieler mit der Situation so umzugehen, dass sie wirklich witzig ist und einen zum Lachen bringt.
Ja.
Und das auch immer wieder.
Naja, und so wie du sagst, das mag ich auch an den schwäbischen Komödien jetzt hier so, dass die so nah an den Zuschauern sind. Also so nah an der Realität, also eben jetzt hier Bäckereibetrieb. Und ich habe jetzt von so vielen gehört, die dann doch irgendwie, dass der Onkel ein Bäcker ist oder sonst was. Also die Thematik ist einfach da und ja auch die Probleme. Und ich finde auch, das hast du vorhin gesagt, Stichwort Not, was die Figuren haben, das finde ich immer, ist eigentlich das Wichtigste in allen Stücken. Was für Nöte haben die einzelnen Figuren, auch jetzt bei Entwicklung von Rollen oder von Stücken so.
Absolut.
Und das ist dann das Interessante. So,
genau.
So, wenn keiner eine Not hat, dann ist es total beiläufig und beliebig. So.
Ja, deswegen funktionieren ja häufig auch die in einem traditionellen Stil geschriebenen Komödien, die folgen einfach bestimmten Gesetzmäßigkeiten.
Ja.
Und wenn man die nicht als Schreibender eines dramatischen Werks, in dem Fall einer Komödie, beachtet, dann funktioniert die Komödie
geht's nicht.
Ja, weil auf der Bühne sich auf Ironie oder Slapstick zu verlassen, das funktioniert nicht.
Ja.
Also für meinen Geschmack funktioniert es nicht. Und das, ich merke das auch bei unserem Publikum, sondern wir möchten doch immer schon Geschichten mit lebensnahen Menschen und lebensnahen Situationen und Vorgängen erleben und dann aber daraus immer wieder Situationen sich entwickeln sehen, die dann in der Art und Weise, wie sie sich entwickeln und wie sie Menschen in Not bringen, dann sehr komisch sind.
Ja.
Und das ist auch das Tolle, finde ich, an der Komödie. Ganz anders jetzt in deinem nächsten Stück, also Ein Mann mit Charakter, das ist ja jetzt noch bis zum Sonntag zu sehen.
Genau,
Und da muss man sich dann ganz rasend schnell um Restkarten bemühen, wenn man das sehen will. Das ist
ich glaube, es wird eng.
Ja, wir müssen sagen an dieser Stelle, es ist fast ausverkauft. Man kann immer noch Restkarten vielleicht an der Abendkasse sich holen. Aber
auch tatsächlich die letzten zwei Wochen auch schon eigentlich.
Ja, die ganze Zeit. Ja. Nein, das erfreut sich wirklich sehr, sehr großer Beliebtheit. Das ist ganz toll, auch für euch als Schauspielerin. Ja. Und jetzt folgt aber gleich danach dann der Probenbeginn mit einem der berühmtesten Stücke der Krimi-Geschichte, ne?
Ja, ich freue mich total drauf.
Haben Sie den Titel eigentlich schon genannt?
Ich glaube mal kurz, aber ich sage Ihnen gern, es ist die Mausefalle.
Von Agatha Christie.
Von Agatha Christie, genau. Ja. Ich hab schon mal gespielt. Ich habe schon mal gespielt vor 17 Jahren. Ich bin wirklich jetzt noch älter, als ich bin, aber vor 17 Jahren, da habe ich den ganz Jungen gespielt. Da muss man jetzt ein bisschen aufpassen, was man über das Stück jetzt sagt.
Weil wir sagen gar nichts über das Stück.
Wir sagen gar nichts.
Nur etwas Äußeres über das Stück.
Ja.
Nämlich, weil wir hatten schon eine Bauprobe dafür. Bauprobe bedeutet, wir haben es gibt einen Modellentwurf von unserem Bühnenbildner Tom Grasshoff, der entstanden ist gemeinsam mit der Regisseurin Eva Hosemann, die ja auch die Co-Leiterin der Stuttgarter Krimi-Nächte ist.
Genau.
Stuttgarter Krimi-Nächte, für alle, die das noch nicht wissen, ist das größte Festival für Kriminalliteratur in Deutschland. Findet jedes Jahr immer ab Mitte März in Stuttgart statt, an vielen besonderen Spielorten. Und zu diesem Festival gehört auch immer die Eröffnung des Festivals mit einer Krimi-Position, also mit einem Kriminalstück im Alten Schauspielhaus.
Ja.
Und deswegen eröffnet die Mausefalle von Agatha Christie auch die nächste Ausgabe der Stuttgarter Krimi-Nächte. Und die Eva Hosemann als Regisseurin, nicht als Festivalleiterin, als Regisseurin hat zusammen mit dem Bühnenbildner Tom Grasshoff ein Bühnenbildmodell schon entwickelt. Und das haben wir in einer Bauprobe uns angeguckt im Alten Schauspielhaus. Und das wird ganz toll, weil es wirklich aussieht wie ein englisches Castle, es ist ja ein Landsitz, auf dem das spielt, außerhalb einer Großstadt, außerhalb Londons.
Ja, eine Pension,
Dieser Landsitz wird umfungiert zu einer Pension von einem jungen Ehepaar, die sich dort als Landlord, Landlady verdingen wollen, also sich ein Leben aufbauen wollen. Die sind sozusagen, heute würde man sagen, Startups. Sie machen eine Pension auf dem Lande, in einem alten englischen Adelslandsitz.
Ja.
So, und das ist mit Kamin und allem, was dazugehört.
Ich bin total gespannt. Ja. Da bist du mir jetzt voraus. Ich hab's
ja, das hab ich, natürlich ich noch durfte nicht gesehen, das schon sehen. Das ist ein ganz tolles Bühnenbild, was der Tom da gebaut hat. Da freue ich mich auf euch und dieses Stück sehr. Es ist ja das Stück, das schon mittlerweile am längsten in der Theatergeschichte läuft. Ne? An einem und demselben Theater.
Ja, es hat, ich habe es tatsächlich jetzt erst vor ein paar Tagen nochmal nachgelesen, weil ich einem Kollegen drüber erzählt hatte. Und es lief, ich weiß nicht, über 25.000 Mal. Und es wurde nur durch Corona unterbrochen.
Unterbrochen.
So, und es gab tatsächlich einen Wechsel. Da sind sie aber vom gleichen Architekten irgendwie ins Nachbarhaus oder so gegangen und haben da mehr Plätze reingebaut. Das war aber irgendwie auch schon in den, weiß ich nicht, 70 oder das weiß ich jetzt nicht genau.
Aber die Institution ist dieselbe.
Die Institution ist die gleiche. So ist es. So ist es.
So wie das Ensemble natürlich über 70 Jahre auch nicht dasselbe geblieben ist.
Aber auch da gibt es Rekorde.
Das wäre biologisch schwierig geworden.
Da gibt es auch Rekorde, aber das müssen wir jetzt mal genau nachgucken, wer wie lang welche Rolle gespielt hat. Und es war eben auch innerhalb dieses Stücks irgendwie 7000 Vorstellungen, wo du denkst, was? Ist ja Wahnsinn. 7000 mal die gleiche Rolle.
Und das Abend für Abend, weil in England. Abend. In London, im West End, wird ja auch en suite gespielt, so wie bei uns. Wir spielen das Stück 5,5 Wochen en suite. Mhm. Im Londoner West End spielt man die Mausefalle seit über 70 Jahren en suite, Wahnsinn. Abend für Abend. Und das schon seit vielen, vielen, vielen tausenden Malen. Mhm. Und warum es das beliebteste Kriminalstück ist und warum das diesen sensationellen Erfolg eingefahren hat und immer wieder Abend für Abend die Menschen fasziniert und fesselt. Das erfahren wir mit dir zusammen in der Rolle des Sergeant Trotter.
Genau. Ja.
Worauf ich mich sehr freue. Ab dem 14. März 2025 im Alten Schauspielhaus. Dazu seien Sie, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer und ihr, die ihr alle zuhört, sehr herzlich jetzt schon eingeladen. Und dir, lieber Stefan, danke ich für den Besuch heute.
Total gern. Immer wieder gern.
Wünsche dir noch schöne Vorstellungen als Felix Teufel in Ein Mann mit Charakter.
Danke.
Und dann mit den Proben und Eva Hosemann als Regisseurin für den Sergeant Trotter in Die Mausefalle von Agatha Christie. Das geht bald los. Herzlichen Dank auch an die Tontechnik, an David Brombacher, der wie immer für den guten Ton und die gute Aufnahme sorgt. Und Ihnen und euch allen für euer Interesse. Das war die 25. Ausgabe von Warum das Theater? Heute mit Stefan Müller-Doriath. Schauspieler, Kampfchoreograf, Sprecher, Zauberer, Tänzer und vieles mehr erleben Sie ihn bald. Er steht bald auf der Bühne des Alten Schauspielhauses. Herzlichen Dank.
Danke fürs Zuhören.